Am Abend des 9. Dezember 1710, da ging Thomas Boston, der puritanische Prediger, in seinem Arbeitszimmer auf und ab. Und plötzlich hörte er, wie seine kleine Tochter Jane, die er eigentlich zuvor gerade ins Bett gelegt hatte, plötzlich nach ihm rief. Und er ging aus seinem Arbeitszimmer zu seiner Tochter und sie wollte ihm unbedingt etwas mitteilen. Etwas, worüber sie nachdachte und was sie verstanden hatte. So sagte sie zu ihrem Vater: Maria Magdalena ging zur Grabstätte. Und sie ging wieder zurück mit den anderen zum Grab, aber die wollten nicht glauben, dass Christus auferstanden war. Bis Maria Magdalena ihm begegnete und er sagte zu ihr: Sage meinen Brüdern, dass sie noch meine Brüder sind. Dies, sagte Boston, sprach sie mit so einer gewissen Lieblichkeit und kindlichen Herzlichkeit, es traf mich mitten ins Herz. Es sind noch meine Brüder, dachte ich. Und darf ich denken, dass Christus mich auch noch als einen seiner Brüder anerkennen wird? Jesus nennt die Jünger seine Brüder, insbesondere nach der Auferstehung. Erfahren die Christen, dass sie nicht allein gerechtfertigt wurden durch das Opfer Jesu Christi, sondern auch als Kinder Gottes angenommen wurden und Christus nun als großen Bruder haben. Und in dieser kindlichen, einfachen Weise verstand Thomas Bostons Tochter es, auch als sie noch nicht so richtig glauben konnten, dass Christus auferstanden war. Jesus nennt sie immer noch seine Brüder. Geh hin, sage zu meinen Brüdern. Und das enthält, sie sind noch meine Brüder. Die Aufnahme in die Familie Gottes wird manchmal als die Zusammenfassung aller Segnungen gebraucht. Letztendlich ist die Gotteskindschaft verbunden mit allen anderen Segnungen, die wir durch Christus im Wort Gottes erfahren. Doch es ist absolut nützlich, einmal gesondert die Annahme zur Kindschaft zu betrachten. Und hier lesen wir aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 11 bis 18. 2. Korintherbrief, Kapitel 6, ab Vers 11. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr seid nicht beengt in uns, sondern ihr seid beengt in euren eigenen Herzen. Als Gegenleistung aber, ich rede wie zu Kindern, werdet auch ihr weit. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Und welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum, geht aus ihrer Mitte hinaus, sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein. Und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Die Annahme zur Kindschaft ist eine oft vernachlässigte christliche Lehre. Die reformierten Christen, die werden oftmals beschuldigt, dass sie alles ein bisschen zu rational und ein bisschen zu trocken systematisch durchdenken wollen. Und es würde ein bisschen mehr diese Freude oder diese Herzlichkeit fehlen. Nun, interessanterweise, das Westminster-Bekenntnis, die Vorlage unseres baptistischen Bekenntnisses, die erste Bekenntnisschrift, die das Thema der Adoption überhaupt mit aufnimmt und in der Folge auch im kleinen Katechismus aufgreift. Denn dieses Thema ist ein Thema nicht von trockener, rationaler Theorie, sondern ein zutiefst emotionales Thema, praktisches Thema, ein liebliches Thema. Und tatsächlich haben die Gelehrten vom Westminster-Bekenntnis gemerkt, es ist ein wichtiges Thema in der Schrift. Ein Thema, das es lohnt, auch mit aufgenommen zu werden, als ein wichtiger Teil in der Heilsaneignung des Christen. Und darum heißt es in 35. Frage in unserem kleinen Katechismus: Was ist die Annahme zur Kindschaft? Die Antwort lautet: Die Annahme zur Kindschaft ist ein Akt der freien Gnade Gottes, wodurch alle Gerechtfertigten in die Schar der Kinder Gottes aufgenommen werden und ein Anrecht auf alle deren Vorrechte erhalten. Darum fragen wir erstens, was bedeutet Annahme zur Kindschaft? Hier in unserem Bibeltext aus 2. Korinther 6 heißt es: Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Nun, normalerweise muss man seine Kinder nicht annehmen, werden geboren und damit sind es die eigenen Kinder. Wieso sagt Gott hier: Ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein? Nun, hier spricht es davon, dass es eine Art gibt, zu einem Kind Gottes zu werden, was nicht schon natürlich vorhanden ist, was nicht schon automatisch gegeben ist, sondern es braucht erst einen Schritt, so dass Gott jemanden, einen Menschen zu seinem Kind macht. Nun, wir finden in der Bibel verschiedene Arten von Gotteskindschaft. Und manchmal ist das vielleicht ein bisschen missverständlich. Was ist hier gemeint? Wir finden eine wesenhafte Gotteskindschaft. Wer ist dem Wesen nach ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes? Nun, es ist Christus allein. Deswegen heißt es in der Schrift, er ist der Eingeborene. Das heißt, der Einziggeborene, der einzige Sohn Gottes in Bezug auf das Wesen. Er ist in Ewigkeit gezeugt und er steht in einem Verhältnis zu Gott, dem Vater, wie ein Sohn. Nun, das ist auch mehr oder weniger ein Bild. Wir dürfen nicht alles daraus nehmen. Es gab nie eine Zeit, wo es nur Gott, den Vater, gab und nicht den Sohn. Aber hier gibt es ein Beziehungsverhältnis zwischen Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn. Und dieses Beziehungsverhältnis, es ist aufgrund der Wesensgleichheit. Sie sind ein Wesen und er ist der eingeborene Sohn, der einzig geborene. Es gibt niemand anderen wie Christus. Dann werden aber auch manche Kinder Gottes oder Söhne Gottes genannt, aufgrund der direkten Schöpfung. Zum Beispiel wird Adam ein Sohn Gottes genannt. Finden das in Lukas 3, in dieser Aufzählung des Geschlechtsregisters von Jesus, dass es immer so zurückgeht. Und Adam, er ist ein Sohn Gottes, wird Sohn Gottes genannt. Warum? Weil Gott ihn geschaffen hat in sein Ebenbild. Eine direkte Schöpfung wird auch als Gotteskindschaft bezeichnet, genauso wie die Engel, die Gott direkt geschaffen hat, und darum werden sie Söhne Gottes genannt. Es gibt auch eine symbolische Gotteskindschaft, nämlich eine symbolische Adoption. Israel als Volk nach der Befreiung aus Ägypten oder während der Befreiung aus Ägypten sagt Gott: Israel ist mein erstgeborener Sohn. Er Er bezeichnet hier diese eine Gotteskindschaft des Volkes Israels, aber es ist eine symbolische Gotteskindschaft. Denn die Sklaverei in Ägypten, sie ist ein Bild auf die Sünde und die Befreiung daraus eben ein Bild auf die Erlösung. Und wir finden, dass Gott zwar das Volk Israel seinen Sohn nennt, finden aber auch in der Schrift, dass er sagt, ihr seid nicht mehr meine Kinder. Und diese Gotteskindschaft verworfen wird. Oder sogar so weit, dass denen, die zum Volk Israel gehören, dass Jesus zu ihnen sagt, nee, ihr habt nicht Gott zum Vater. Der Teufel ist euer Vater. Finden also, dass es eine symbolische Gotteskindschaft gibt, die aber bedingt ist. Und die nur eine Art bildlichen Sinn hat. So ähnlich auch mit dem Amt des Königs, der auch als Sohn Gottes bezeichnet wird, weil er anstelle von Gott sozusagen repräsentativ das Volk regieren soll und damit den Auftrag und die Aufgabe Gottes des Herrschers ausführen soll in dieser Zeit. Und auch das war wiederum bedingt. Aber es gibt diese geistliche Gotteskindschaft. Davon zeugt vor allem das Neue Testament. Einige Propheten weisen allerdings auch schon im Alten darauf hin. Und zwar, dass die Gläubigen in Christus das Recht erhalten, Kinder Gottes zu heißen und es auch sind. Gottes Kindschaft. Gott nimmt die Gläubigen an als seine Kinder. Nicht nur bildlich, nicht nur symbolisch, nicht nur als ein Beispiel oder eine Illustration, sondern wahrhaftig und zwar unauflöslich. Dabei ist aber auch wichtig zu wissen, dass diese Annahme zur Kindschaft nicht das gleiche ist wie die Wiedergeburt. Ja, manche sagen, wenn wir doch neu geboren werden, dann sind wir doch dadurch quasi durch die neue Geburt Kinder Gottes. Wieso mussten wir dann noch angenommen werden als Kinder? Nun, bei der Wiedergeburt und der Annahme als Kind geht es um zwei unterschiedliche Probleme. Bei der Annahme geht es um unseren Status, der uns von den Entfremdeten zu geliebten Kindern macht. Bei der Wiedergeburt geht es um unsere Natur, die uns von Gott Hassern zu Gott Liebenden macht. In der Wiedergeburt geht es um die Erneuerung durch den Geist, bei der Annahme zur Kindschaft um die Innewohnung durch den Geist. Was uns konkret zu Kindern Gottes macht, ist eben die Annahme Gottes. Es wird auch manchmal die Adoption genannt. Doch sie gehört in den größeren Zusammenhang der Wiedergeburt oder der wirksamen Berufung, in dem der Heilige Geist unser ganzes Leben und unseren Stand verändert. Nun, die Annahme zur Kindschaft oder auch Adoption, sie stammt aus der römischen Praxis. Das heißt, wenn wir die neutestamentliche Lehre verstehen wollen, gerade Paulus geht viel darauf ein, aber auch Johannes, dann müssen wir ein bisschen verstehen, was ist hier eigentlich der Kontext. Sowohl in der griechischen als auch in der römischen Welt war es ein verbreitetes Thema, dass der Adoption oder der Annahme an Kindes statt. Normalerweise fand es im Jugend- oder Erwachsenenalter statt. Nicht Kleinkinder, auch nicht Säuglinge, sondern solche, die Jugendliche waren oder bereits Erwachsene, fast ausschließlich Söhne. Sie wurden adoptiert. Und zwar war das überhaupt kein Stigma oder kein Nachteil. Es ging nicht nur darum, dass Kinder adoptiert wurden, die vielleicht keine Eltern mehr hatten oder die verlassen wurden, sondern es war ein besonderes Privileg. Wenn ein Kind, wenn ein Sohn, ein junger Mann adoptiert wurde, dann galt das als etwas sehr Ehrwürdiges. Warum? Er wurde nämlich für die Adoption ausgewählt. Jemand sah in ihm ein besonderes Potenzial und hat dann diesen Mann ausgewählt, dass er anstelle des Sohnes übernommen werden soll. Nach römischem Recht war die Adoption ein Rechtsakt, durch den ein Mann jemanden außerhalb der Familie zu seinem Nachfolger und Erben auswählte. Ein gutes, bekanntes Beispiel ist Kaiser Augustus, der Kaiser, der auch zur Geburt Jesu Kaiser war. Er wurde geboren als Gaius Octavius und er wurde dann von seinem Großonkel Gaius Julius Caesar testamentlich adoptiert und bekam ebenfalls den Namen Gaius Julius Caesar. Er nannte sich dann später Augustus als einen Ehrentitel. Die Adoption oder die Annahme an Kindesstatt bezieht sich also auf einen Menschen, der als Fremder eigentlich kein Recht auf das Erbe hatte, kein natürlicher Nachkomme war, aber durch diese Annahme dieses Recht erworben hat. Diese Praxis wurde vor allem eingeführt für solche, die keine oder zu wenige natürliche Söhne hatten. Ein reicher Römer, der vielleicht sich einiges aufgebaut hatte, der auch einen gesellschaftlichen Status hatte, er brauchte Nachkommen, die sozusagen sein Erbe und seinen Namen weitertragen. Und wenn dann jemand keine Söhne hatte oder die Söhne vielleicht frühzeitig verstorben sind oder im Krieg umgekommen sind, dann suchte er sich jemanden aus, und zwar in der gleichen Gesellschaftsschicht. Es durfte niemand sein unterhalb der eigenen Schicht, sonst würde der Name dadurch weiter heruntergezogen werden. Aber so wie Julius Caesar, er suchte sich seinen großen Neffen aus der gleichen Großfamilie, um dann, obwohl er keinen eigenen Sohn hatte, einen Nachfolger zu haben und einen Erben für das, was er sich aufgebaut hatte. Und der angenommene Sohn soll dann eben den Namen und das Erbe des Vaters antreten. Und die natürlichen Eltern verloren sämtliches Recht an dem Sohn. Also es war tatsächlich, dass der Adoptivvater sozusagen als einziger Vater angesehen wurde und alle Rechte und alle Privilegien wurden ihm übertragen und es gab keine rechtliche Verbindung mehr mit der natürlichen Familie. Nun, in der Anwendung auf die Gläubigen müssen wir ein paar Dinge beachten, damit wir es auch nicht missverstehen. Die Gläubigen, obwohl sie durch ihre natürliche Geburt kein Recht auf das Erbe des Lebens von Gott haben, erhalten es durch den Glauben an Jesus Christus. Und das ist hier, was mit der Annahme als Kind gemeint ist. Wir haben eigentlich kein Recht, aber weil Gott uns annimmt als Kinder, erhalten wir das Erbe des Lebens. Aber diese göttliche Annahme, sie geschieht nicht aus einem Mangel bei Gott, dass er sagt, ach, ich hab viel zu wenig Kinder, ich weiß gar nicht, wer nach mir mein Erbe antreten soll, sondern es geschieht aufgrund der überreichen Güte Gottes. Er hat solch eine Fülle, die er weitergeben will. Und dadurch nimmt er Kinder in die Stellung von Kinder Gottes, damit sie Anteil haben an seiner Fülle, an dem, was er schenken will. Und so werden die Gläubigen durch die Gnade Gottes Erben. Die Bibel sagt, Miterben mit Christus. Christus, der rechtmäßig alles erbt, er ist wesenhaft Sohn Gottes und er ist auch als Gottmensch, hat seine Stellung völlig bewiesen und wir werden aber durch die Annahme an Kindesstatt, werden wir in den gleichen Rang gehoben wie die wie Christus als Erben, der alles vom Vater erhalten soll, das Reich. Und Die göttliche Adoption aber ist nicht für die Nachfolge bestimmt. Gott ist ewig, er lebt ewig, sondern für die Teilhabe an dem zugewiesenen Erbe. Okay, also wir müssen verstehen, es gibt hier dieses Vorbild aus der damaligen Praxis. Wir müssen verstehen, worum es da ging, aber natürlich auch einige Unterschiede beachten. Nun, hier im Katechismus heißt es, die Annahme zur Kindschaft ist ein Akt der freien Gnade Gottes. Wir hatten das schon in der letzten Einheit über die Rechtfertigung. Auch die Rechtfertigung ist ein Akt. Und wisst ihr noch, was das Bedeutsame ist bei dieser Bezeichnung Akt? Das heißt, es ist ein augenblicklicher Moment. Eine Sache, die in einem Augenblick geschieht und nicht ein Prozess, nicht irgendwie eine Phase der Bewährung etwas, was irgendwie erstmal geprobt wird oder wo man erstmal hinkommen muss, sich hinarbeiten muss. Ein Akt ist etwas, was in einem Moment, in einer Handlung geschieht. Und so ist auch die Annahme zur Kindschaft ist ein Akt der freien Gnade Gottes. Es geschieht in dem Moment der wirksamen Berufung. Und es ist einmalig. Gott wiederholt das nicht, denn es ist auch unwiderruflich. Anders als die symbolische Gotteskindschaft, finden das im Römerbrief, ja, wo er die Privilegien auch des Volkes Israel aufzählt, ihnen gehört die Kindschaft, sagt Paulus. Und gleichzeitig sagt er, ach, ich wünschte, ich würde verdammt werden, wenn ich meine Brüder im Fleisch damit retten kann. Diese Gotteskindschaft, sie war eine symbolische, aber keine, die tatsächlich das ewige Leben mit sich bringt. Doch die Gotteskindschaft, die in Christus durch den Glauben geschenkt wird, sie ist einmalig, unverlierbar, unwiderruflich und in einem Augenblick gewährt. Und zwar in dem Moment, wo ein Gläubiger mit Christus verbunden wird, durch die wirksame Berufung und glaubt, durch den Glauben auch den Segen der Annahme als Kind Gottes bekommt. Und es ist besonders kostbar. Und wir finden das hier direkt nach der Rechtfertigung, denn es gehört zusammen, aber es ist sozusagen ein Schritt weiter. Die Annahme zur Kindschaft bringt uns aus dem Gerichtssaal in eine Familienwohnung. Ja, in das Haus Gottes selbst. Und er sagt, ihr seid gerecht gesprochen. Ihr seid nicht mehr meine Feinde. Und mehr noch, ihr seid nun meine Kinder. Ihr sollt wohnen, wo ich wohne. Ihr sollt leben mit mir. Und so wie es ein rechtlicher Akt war im römischen Recht, so ist auch dieses ein Akt, das einige Elemente mit in sich trägt. Die Person, es geht um eine Person, die zunächst einer anderen Familie angehörte. Und so gehörten auch alle Gläubigen, sie gehörten einst einer anderen Familie an. Welche Familie? Wir gehörten einst alle der Familie des Teufels. Wir waren einst alle Kinder des Ungehorsams, Kinder des Bösen. Und es gibt eine Familie, zu der wir kein Recht hatten zu gehören, nämlich die Familie Gottes. Wir waren Kinder des Teufels und wir hatten kein Recht, irgendetwas von der Familie Gottes zu bekommen. Aber in diesem Akt gibt es eine autoritative, rechtliche Übertragung von einer Familie in die andere. Und die aufgenommene Person wird von allen rechtlichen Verpflichtungen der natürlichen Familie befreit, aus der sie kam. Aber Kraft der Übertragung mit allen Rechten, Privilegien und Vorteilen der neuen Familie ausgestattet. Also wenn wir über die Annahme an Kindesstatt, Annahme zur Kindschaft denken, dann sollten wir diese Punkte mit berücksichtigen. Nun, noch einmal genau, wer nimmt wen als Kind auf? Wir lesen hier, die Annahme zur Kindschaft ist ein Akt der freien Gnade Gottes. Ein Akt der freien Gnade Gottes. Oder wie wir hier gelesen haben in 2. Korinther 6. Ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Tatsächlich ist der aufnimmt, es ist viel mehr als ein römischer Kaiser oder irgendein Adelsgeschlecht auf der Erde. Es ist der allmächtige Gott. Und die Bibel, sie bezeichnet diese Annahme zur Gotteskindschaft als ein Akt der ganzen Trinität. Wie in so vielen Dingen, wo Gott in all seinen drei Personen tätig ist. Gott, der Vater, erwählte vor Grundlegung der Welt jene, die er in seine Familie aufnehmen wollte. In Epheser 1, Vers 5 heißt es, und er hat vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott, der Vater, hat alle Gläubigen vorherbestimmt und zwar zur Sohnschaft. Sie sollen Kinder Gottes werden. Nicht nur zur Vergebung, nicht nur zur Erlösung, nicht nur zur Gerechtigkeit, zur Sohnschaft. Was für ein kostbares Wort. Und Gott, der Sohn, erwarb und verdiente das Recht für sie durch seinen Opfertod am Kreuz. Nun, wir müssen bedenken, wie kann Gott Kinder aufnehmen, die so weit unter seinem Stand sind? Ja, wir waren Rebellen, wir waren Teufelskinder, wir waren böse Sünder. Wie kann es sein, dass Gott jemanden aufnimmt als Kind, die doch seine Feinde waren und die unter dem Fluch, unter seinem Fluch standen? In Galater 4, Vers 4 heißt es, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Seht ihr, die Rechtfertigung musste stattfinden, um uns zu erlösen von dem Fluch, damit wir dann auch angenommen werden können als Kinder. Ja, tatsächlich, wir werden durch Jesus Christus zur Sohnschaft bereitet. Sein Tod am Kreuz war notwendig, um uns loszukaufen, auf dass wir die Sohnschaft, die Kindschaft Gottes empfangen. Und Gott, der Geist, er vergewissert uns über die neue Beziehung und fördert die entsprechende Gesinnung. In Römer 8 heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Römer 8, Vers 15 und 16, wie wir es auch gerade in dem Lied mit gesungen haben. Es ist also der allmächtige Gott, der als Kinder annimmt, solche, die nicht von Natur aus seine Kinder sind. Und er nimmt sie an, bereitet alles dafür vor, hat es vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt, in Christus alles gewirkt und durch den Geist bereitet und bestätigt diese Annahme zur Kindschaft. Nun, wen nimmt denn Gott an? Wen nimmt Gott als Kinder an? Hier heißt es, die Annahme zur Kindschaft ist ein Akt der freien Gnade Gottes, wodurch alle Gerechtfertigten in die Schar der Kinder Gottes aufgenommen werden. Nun, wenn wir uns erinnern an die letzte Stunde, was bedeutet gerechtfertigt? Nun, es bedeutet nicht alle Gerechten. nicht alle aus sich selbst Gerechten, sondern alle, die gnädig gerecht gesprochen wurden. Das heißt, es waren solche, die keine eigene Gerechtigkeit in sich selbst hatten, sondern eine angerechnete Gerechtigkeit von Christus erworben haben. Hier in unserem Predigtext, was finden wir denn hier gesprochen von, was auch die Korinther, was sie einst waren, ist das, wovon sie sich jetzt absondern sollen. Sie waren Ungläubige, sie waren Gesetzlose, sie liebten und hatten Gemeinschaft mit der Finsternis und mit Belial, einem Titel von dem Teufel. Sie gehörten zu den Ungläubigen und zu den Götzendienern. Solche waren es. Aus solch einer Familie. Aber durch Christus hat Gott alle seine Erwählten gerechtfertigt. Und jetzt kann er sagen, welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Hier ist ein neuer Stand. Und alle Gerechtfertigten, ohne Ausnahme, werden auch angenommen als Kinder. Nun, es gibt ein logisches Nacheinander. Ja, alle Gerechtfertigten, also erstmal werden sie gerechtfertigt, dann werden sie als Kinder angenommen. Aber hier ist keine Zeit dazwischen. Es gibt niemanden, der ist gerechtfertigt, aber noch nicht als Kind Gottes angenommen. Es ist auch niemand, der schon als Kind Gottes angenommen wurde, aber noch nicht gerechtfertigt. Sondern es gehört zusammen. Alle Gerechtfertigten werden auch als Kinder Gottes angenommen. In ein und demselben Akt der wirksamen Berufung. Gott, der Vater, nimmt gerechtfertigte Sünder in die Schar der Kinder Gottes auf. Und zwar in einem Akt der freien Gnade Gottes. Das bedeutet, nicht durch das, was Gott in uns gesehen hat. Ja. Gaius Julius Caesar, er wird vielleicht seinen Großneffen angesehen haben und gesagt haben, der hat das Zeug für einen Kaiser. Ich sehe in ihm einen Ehrgeiz und eine Kraft und eine Geschicklichkeit. Oh, ich kann mir vorstellen, er wird das, was ich aufgebaut habe, er wird es würdig vertreten oder er kann es vielleicht sogar noch weiter ausbreiten. Nun, wir haben Gott überhaupt gar keinen Grund gegeben, der ihn dazu bewegen könnte, uns als Kinder anzunehmen. Er hat durch das, was wir ihm geben, überhaupt gar keinen Vorteil. Denn er hat auch in sich selbst überhaupt gar keinen Mangel. Aber er hat uns aus reiner Gnade, aus Gnade allein, angenommen als Kinder. Und auch noch nicht einmal aus Mitleid. Wenn wir über Adoption denken, über Aufnahme als Kinder, denken vielleicht an arme Waisenkinder, die nach einem Zuhause suchen, die bitten nach einer warmen Speise oder dergleichen. Und noch nicht mal das waren wir. Nicht nur arm, wir waren Feinde Gottes. Wir waren solche, die Gott hassten, die nichts von ihm wollten. Aber er hat sich aus freier Gnade erbarmt. Und nicht nur gerecht gesprochen und losgesprochen von dem Fluch und von der Verdammnis, von dem Lohn der Sünde, den jeder von uns verdiente, den ewigen Tod, sondern mehr noch. Er hat uns aufgenommen als seine Kinder. Nun, und das beinhaltet sowohl Privilegien als auch Pflichten. Welche Privilegien und Pflichten gehören zur Kindschaft? Im Katechismus heißt es, sie werden in die Schar der Kinder Gottes aufgenommen und ein Anrecht auf alle deren Vorrechte. Sie erhalten ein Anrecht auf alle deren Vorrechte. Nun, was ist das Vorrecht? Was sind die Privilegien der Kinder Gottes? Nun, zunächst einmal, es ist Gemeinschaft. Die Annahme als Kind Gottes hat etwas mit einem Stand zu tun. Aber es ist nicht ein rechtlicher Stand, nicht ein legaler Stand primär, sondern ein Beziehungsstand. Wir kommen, wir treten in eine neue Beziehung zu Gott, dem Vater. Paulus schreibt, denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ja, die Propheten haben das schon angekündigt. Und hier ist es ist ein Bild von intimer Gemeinschaft, dass Gott wohnt mit den Menschen. Das hat es nicht gegeben seit dem Paradies. Seitdem der Mensch, der direkt von Gott geschaffen wurde, der in dieser Stellung als Sohn Gottes lebte und Gemeinschaft hatte und durch die Sünde alles verdorben hat. Aber hier kündigt Gott an, ich werde wieder eine Gemeinschaft, schaffen. Ich werde wohnen inmitten unter meinem Volk. Und zwar in Wohnen wie in einer Familie. Und Jesus lehrt uns nun. Und das war etwas, was es im Alten Testament so nicht gab. Er lehrt uns zu beten und zu sprechen. Unser Vater im Himmel. Und das war bezeichnend. Jesus nannte Gott ständig seinen Vater. Und wie gesagt, Israel kannte diese Bezeichnung, dass Gott das Volk als Sohn bezeichnet hat. Aber in dieser vertrauten Beziehung, dass ein einzelner Mensch zu Gott Vater spricht, das kennt das Alte Testament nicht. Aber hier, Jesus, er hat es bewirkt, er selbst hat es vorgelebt und den Stand, den er als Gottmensch hier durch sein Leben in seiner Gerechtigkeit hatte, er schenkt es all denen, die mit ihm verbunden sind. Und so sollen auch wir sprechen, unser Vater im Himmel. Wir haben sowohl den Stand als auch das Recht zu einer Beziehung der innigen Gemeinschaft. Die Bibel spricht von einer Freimütigkeit. Ja, wir haben eine Beziehung zu Gott wie die eines Vaters. Und tatsächlich, ich sagte es gerade heute Morgen nach dem Morgengottesdienst, in Epheser 3 heißt es, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem alle Vaterschaft herkommt. Gott hat überhaupt das Konzept von Familie und von Vater und Kindern erschaffen. Das ist etwas von ihm abbildet, nicht umgekehrt. Nicht die Christen haben gesagt, ach ja, eigentlich wäre es ganz schön, wir kennen ja eine Familie mit Vater, Mutter und Kindern. Es wäre doch schön, wenn wir auch Gott so bezeichnen können, wenn wir davon etwas auf Gott projizieren können. Nee, umgekehrt ist es. Gott hat es so geordnet, dass es Familie gibt, dass es Vater gibt, dass es Mutter gibt, dass es Kinder gibt, um etwas von sich selbst zu offenbaren. Alle Vaterschaft kommt von ihm. Und zwar in besonderer Weise eine enge Verbundenheit, eine Gemeinschaft. Da, wo Kinder die Güte, Schutz und die Erziehung des Vaters genießen können. Wo sie wissen können, hier gehöre ich hin. Hier muss ich mir das nicht erarbeiten, sondern ich bin mit meinem Vater verbunden. Und zu den Privilegien gehört auch der Geist, wie schon gesagt, der Geist der Sohnschaft wird er genannt, der in uns ruft, aber Vater. Und auch hier, Paulus verwendet hier den aramäische Form, aber, und es ist ein Zeichen einer vertrauten Anrede. Nicht einer förmlichen, sondern einer herzlichen, vertrauten Anrede als es von dem Vater. Das soll uns nicht dazu führen, dass wir ohne Ehrfurcht oder in einer falschen Weise zu Gott sprechen. Aber es soll uns ermutigen, mit diesem zuversichtlichen Vertrauen zu Gott zu kommen. Und zu wissen, ja, wir sind nicht nur Diener und Knechte, nicht nur solche, die ihm alles verdanken, sondern wir sind angenommen als Kinder. Und wir dürfen zu ihm kommen als zu einem Vater. Wir brauchen keine Furcht haben. Paulus, er setzt es in Kontrast, dass wir keinen Geist der Furcht haben, sondern den Geist der Sohnschaft. Zu den Privilegien gehört auch die Freiheit. In Römer 8 heißt es, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft, der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und nur durch die Annahme als Kinder sind wir befreit von all dem, was zur Familie des Teufels gehört. Von dem Lohn der Sünde, von der Verdammnis, von all dem, was den Fluch auf uns gezogen hat. Und die ganze Schöpfung, sie wartet, dass die Gotteskindschaft in vollkommener Weise offenbar wird. Die Herrlichkeit der und Freiheit der Kinder Gottes. Das ist eine Sicht in die Zukunft. Und auch alle Verheißungen. Wir haben schon gesagt, im Grunde ist die Gotteskindschaft, schließt es alle Segnungen mit ein. Und tatsächlich all die Verheißungen, auch im Alten Testament, genauso wie im Neuen, sie beziehen sich auf die Kinder Gottes. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Hesekiel 36, es erfüllt sich gerade in der Gotteskindschaft. Und alle Verheißungen in Christus finden sie ihr Ja und auch ihr Amen. Und alle, die mit Christus verbunden sind und somit Söhne und Töchter Gottes sind, sie werden, für sie gilt das, was Gott den Seinen verspricht. John Murray, er sagt, die Annahme zur Kindschaft ist sicherlich der Gipfel der Gnade und des Vorrechts. Wir finden also, dass hier in der Annahme als Kinder die Gnade Gottes am höchsten steht. Außerdem verändert uns Gott auch in das Bild des Sohnes, heißt es in Römer 8, Vers 29, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die Christusähnlichkeit ist auch ein Privileg. Manchmal gibt es etwas, wo man merkt, ach, man merkt dir an, aus welcher Familie du kommst. Ja. Es gibt eine gewisse Redeweise oder wie man manche Dinge macht oder so. Und man weiß, ah ja, das ist, der gehört zu der Familie. Oder? Ähnlichkeit. Ja, man sieht genau, ah ja, ich sehe die Charakteristika aus der Familie. Nun, bei angenommenen Kindern ist das normalerweise nicht der Fall. Aber bei geistlich adoptierten Kindern ist es so, dass Gott sogar das Ebenbild Gottes wieder in uns fördert und uns dem Bild seines Sohnes Jesus Christus gleichgestaltet. Und hier geht es natürlich nicht um äußere oder leibliche Merkmale, sondern um geistliche Kennzeichen, um geistliche Merkmale. Und das, was der Hauptmerk bei der römischen Adoption war, findet auch in dem biblischen Prinzip statt. Wir werden Erben des Reiches Gottes. Wir werden Erben, wir sollen alles miterben. Und interessanterweise, hier heißt es in unserem Text, ihr werdet mir Söhne und Töchter sein. Nun, wir werden Erben Gottes, Miterben Christi sein und nicht nur die Söhne. Nicht nur die männlichen Gläubigen, sondern Petrus, er schreibt sogar in 1. Petrus 3, Vers 7 über die Frauen, gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Wunderbare Weise, wie auch die gläubigen Frauen, sie werden mit in den gleichen Stellung der erbenden Kinder, wie die Erstgeborenen, gesetzt. Aber es gibt auch Pflichten. Unter anderem die Vaterliebe. Paulus, er er beginnt diese, unseren Abschnitt sehr schön. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther, unser Herz ist weit geworden. Ihr seid nicht beengt in uns, sondern ihr seid beengt in euren eigenen Herzen. Wenn ihr euch erinnert an die Bibelkunde über 1. und 2. Korinther, es gab so einige Schwierigkeiten zwischen Paulus und der Gemeinde. Und er verwendete öfters auch das Bild des Vaters und der Kinder, um dieses Verhältnis zu beschreiben. Und er sagt, unser Herz ist euch sehr zugetan. Unser Herz ist weit gegenüber euch. Es ist nicht eng und irgendwie hart gegen euch. Aber ihr auf eurer anderen Seite, ihr seid beengt in euren eigenen Herzen. Und dann sagt er als Gegenleistung aber, ich rede wie zu Kindern. Wie man es von Kindern erwarten soll, werdet auch ihr weit. Und das ist tatsächlich was, was auch eine Pflicht ist, dass wir Gott als Vater ehren und lieben. Dass unser Herz weit ist gegenüber ihm, weil er uns zuerst geliebt hat, weil sein Herz weit gegenüber uns ist. Er hat uns zuerst geliebt und so sollen wir auch ihn lieben und ihn ehren. Und auch die Bruderliebe. Hier heißt es in unserem Text, dass wir sind der Tempel Gottes. Es ist nicht nur der Einzelne, sondern wir alle, wir gehören zusammen. Und Jesus sagt, wir sollen daran erkannt werden, dass wir Liebe untereinander haben. Johannes schreibt, jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Bruder liebt. Bruderliebe, dass wir als Familie zusammengehören und dass wir nicht nur darum bedacht sind, dass ich ein Kind Gottes bin, sondern dass ich auch die Liebe, die Gott in Christus ebenso angenommen hat, wie mich unverdienterweise, auch das ein Kennzeichen. Und, worum es dann hier in diesem Text auch besonders geht, Absonderung. Geht aus ihrer Mitte hinaus, sondert euch ab, spricht der Herr, rührt nichts Unreines an. Unser Verhältnis zur Welt muss sich ändern, unser Verhältnis zu unserer natürlichen Familie, wenn man so will. Ist eine Pflicht der Kinder Gottes. Sam Waldron erschreibt, die ganze biblische Geschichte befasst sich damit, wie die ursprüngliche Kindschaftsbeziehung der Menschen zu Gott als ihrem Vater durch das Werk Jesu Christi wiederhergestellt wird. Tatsächlich ist die Annahme zur Kindschaft, wenn man so will, ein Bild, das einen Kreis schließt. Von Adam, der wie ein Sohn Gottes doch alles verloren hat. Und in Christus werden die Gläubigen wieder aufgenommen als Kinder Gottes aus Gnade. Und er dürfen alle Privilegien und das volle Erbe empfangen von Gott. Lass uns beten.